Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 103 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Mein Name ist Pia Lorenz, ich bin Chefredakteurin von Beck Aktuell und Mitglied der Schriftleitung der NJW. Und bei mir ist auch in dieser Woche
Hendrik Wiedewild, Rechtsanwalt, Kolumnist und Strategieberater aus Hamburg.
Wir zeichnen auf am Donnerstag kurz nach 11 und damit am Tag nach der Sommerpressekonferenz von Friedrich Merz. Lief relativ staatsmännisch ab, würde ich sagen, ein bisschen langweilig. Jedenfalls gab es mal betont, keine kommunikativen Aufreger oder gar Aussätze, also nichts Stadtbilder oder so. Er hat auch betont, dass die Koalition ins Arbeiten kommt und so weiter. Richtig ist jedenfalls, Ende vergangener Woche haben Bundestag und Bundesrat nochmal richtig rausgehauen. Die Reform der gesetzlichen Krankenkassen ist durch, das Recht auf Reparatur kommt und im Bundesrat ging es auch rund. Da hat es eine Mehrheit gegeben, die Leugnung des Existenzrechts Israel unter Strafe zu stellen und Ja heißt Ja einzuführen. Ich glaube, bis das wirklich passieren würde, beides dürfte in vielerlei Hinsicht noch viel Wasser den Rhein runterfließen. Aber jetzt jedenfalls geht der Berliner Politikbetrieb in die Sommerpause und ich glaube, alle haben fast Sehnsucht nach ein bisschen sowas wie einem Sommerloch.
Ja, mich eingeschlossen, aber noch ist es nicht so weit. Das sind unsere Themen. Nach der AfD-Verbotsdebatte ist vor der AfD-Verbotsdebatte. Jetzt geht es um ein Verbot des thüringischen Landesverbands und den Entzug des passiven Wahlrechts für den dortigen Chef Björn Höcke. Dann wird es erstmal keine Ministerpräsidentenwahl geben. Ob Sven Schulze nach der Wahl in Sachsen-Anhalt ohne Mehrheit wirklich geschäftsführend im Amt des Ministerpräsidenten bleiben könnte, fragen wir Dr. Sebastian Rosner. Die Justiz in Berlin, die geht auf jeden Fall ins Sommerloch, weil die IT dort offenbar komplett zusammengebrochen ist. Und wir schauen nach, was da los ist. Und das Einwurf-Einschreiben ist tot. Das hieß es jedenfalls nach einem BAG-Urteil kürzlich aller Orten. Doch jetzt gibt die Deutsche Post Entwarnung und alle fragen sich, kann das Einwurfeinschreiben den Zugang nun wieder beweisen? Und dann haben wir noch ein paar Nachrichten über Maler Svenja Liebig und News, also das Reichelt-Portal News.
Der Aufreger der Woche.
Diese Woche hat Merz seine zweite Sommer-PK gegeben und da merkte man ganz gut, wo wir gerade stehen. Reformen sind nun auf den Weg gebracht, kurz bevor sich das berühmte Fenster für Reformen schließt und wir in die Landtagswahlkämpfe geraten. Denn im September wählen Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und das vor allem Sachsen-Anhalt. Dort kann die AfD ja womöglich eine absolute Mehrheit bekommen und deswegen ist die AfD auch wieder Thema. Noch mehr als sonst, aber diesmal geht es nicht mehr nur um ein schlichtes Parteiverbot.
Wir hatten ja vergangene Woche schon über die Frage des Verbotsverfahrens gesprochen, nachdem die Gesellschaft für Freiheitsrechte ein neues und ziemlich dickes Gutachten vorgelegt hat. Jetzt kam aber aus der CSU ein überraschender Vorstoß und da geht es um ein Teilverbot der Partei.
Ja, ausgerechnet die CSU, die hatte ja immer gesagt, Verbot, da sind wir nicht für. Es geht vor allen Dingen um den Fraktionschef Holecek in Bayern. Der wurde inzwischen allerdings auch unterstützt von Bayerns Landtagspräsidentin Isa Aigner, die ja immerhin, kleine Randnotiz, als mögliche Bundespräsidentinnenkandidatin gehandelt wird.
Schauen wir mal.
Aber jedenfalls bemerkenswert, Klaus Holecek ist dabei strikt gegen ein Verbotsverfahren der Bundespartei. Da hat er sich sozusagen nicht gewandelt. Es ist kein Meinungswandel, kein Sinneswandel. Aber er sagte eher überraschend, er schließe ein Teilverbot des Landesverbands Thüringen nicht kategorisch aus. Ja, das ist der Verband, dem Björn Höcke vorsteht. Das heißt, ja, so ein bisschen der krasseste Verband, kann man vielleicht sagen. Das Thema ist auch im Landtag Thüringen gerade ziemlich virulent. Die dortige Linksfraktion, auch das eine Randnotiz, will Habe Kerkeling anhören. Klingt erstmal lustig, aber Habe Kerkeling hat ja damals im KZ Buchenwald eine sehr bewegende Rede gehalten, die so ein bisschen da die Veranstaltung gerettet hat nach Beobachtung mancher. Also das hat durchaus, also nicht unbedingt juristische Relevanz, aber politisch auf jeden Fall ist es nicht ganz so schräg, wie es sich auf den ersten Blick vielleicht anhört.
Zur Ehrenrettung der Linken muss man aber sagen, die wollen auch noch ein paar JuraprofessorInnen anhören, aber eben auch Habe Kerkeling tatsächlich. Genau, fand ich auch sehr interessant.
Eben, also es macht das Bild vielleicht rund. Und Thürings Innenminister Georg Mayer, seines Zeichens in der SPD, signalisierte Zustimmung zu dieser Idee eines Teilverbots. Also da ist so ein bisschen was ins Rutschen gekommen.
Juristisch wäre das Ganze ja denkbar. Jedenfalls meint das der frühere bayerische Justizminister Winfried Bausback.
Ja, Bausback führt zu Recht das Argument an, dass die meisten extremistischen Äußerungen Höcke zuzuordnen seien. Das ist ja auch vollkommen richtig und nachvollziehbar. Wenn man sich diese diversen Berichte, auch GFF-Gutachten etc. durchliest, dann kommt man immer wieder auf Höcke. Und er sagt, das Grundgesetz lasse es offen, ob das nun gehe. Das Bundesverfassungsgerichtsgesetz sehe aber vor, dass ein Verbot auch einen, Zitat, rechtlich oder organisatorisch selbstständigen Teil einer Partei treffen könne. Das stimmt, das steht so drin in 46 Absatz 2 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Dazu allerdings eine kleine Ergänzung meinerseits. Ja, da steht drin, dass man das, dass das Gericht das feststellen kann. Aber heißt es dann auch, dass man auch den Antrag schon auf einen Teil der Partei stellen kann? Wäre ich jetzt, wenn ich mir die Worte anschaue, nicht ganz so sicher, aber ich bin nun weiß Gott kein Experte. Aber auch Meyer, den wir vorhin schon erwähnt hatten, also der Thürings Innenminister, der meldet auch schon Zweifel an und sagte in der FAZ, um ganz sicher zu sein, sollte man das Bundesverfassungsgerichtsgesetz an einer Stelle dahingehend eindeutig fassen, dass der Antrag auch auf das Verbot eines Landesverbands gestellt werden kann. Also klingt ein bisschen nach meinen Zweifeln. Ich weiß, ich habe mit Meyer nicht gesprochen, aber jedenfalls ein paar Unsicherheiten gibt es da offenbar. Das Vorgehen insgesamt wäre natürlich deutlich konsistenter als die vielen Klimmzüge, mit denen man jetzt derzeit immer versucht, sozusagen den Schmutzfink Höcke auf die gesamte Partei auszudehnen. Ich will jetzt hier überhaupt nichts verharmlosen. Höcke ist ein wahnsinnig einflussreicher Mensch in der Partei. Eben empfehle ich da das Buch von Friedrich Schindler über Herrn Höcke. Da steht nämlich sehr schön drin, wie sehr der da die Zügel in der Hand hält.
Trotzdem brauchen wir halt die Zurechnung zur Gesamtpartei und das ist ja eins der Hauptprobleme, das einem Verbot oder überhaupt der Einleitung eines Verbotsverfahrens entgegensteht.
Genau. Ne? Ja. Das ist ja eine Bundespartei, das ist ja ein Riesenapparat und da jetzt immer auf Höcke zurückzugehen, ist halt immer ein bisschen schwierig.
Okay, aber es gibt noch einen anderen Vorschlag, der ist jetzt auch nicht total neu, ist aber auch ein bisschen kleiner als wie direkt mal die Gesamtpartei verbieten und der kommt von, auch da neue Töne, Jens Spahn. Der hat nochmal den Wahlrechtsentzug für Höcke ins Spiel gebracht und sagte im Fokus-Podcast Macht Menschen, alle ja reden ja immer über Verbotsverfahren, wie wäre es denn, wenn wir einfach mal ein Verfahren machen und gucken, ob man jemandem extrem Rechten wie ihm seine aktiven und passiven Wahlrechte abnehmen kann.
Ja, Jens Spahn übrigens, herzlichen Glückwunsch, gerade Vater geworden mit mit einer Leihmutter in den USA, was ihm übrigens in der Union, kleiner Exkurs, bisschen Ärger einhandelt jetzt. Da gibt's die ganz konservativen.
Er hat ja auch damals gegen die Legalisierung der Leihmutterschaft gestimmt, as far as I know. Aber
Und die Frauenunion hatte ja auch einen Antrag gestellt, dass das verboten sein sollte und jetzt wird er daran erinnert. Also das gibt jetzt gerade ordentlich und auch sehr hässlichen Ärger. Debatte für eine andere Podcast-Folge, können wir tatsächlich mal drüber sprechen, über so Familien und Ethik und sowas.
Sehr interessante Debatte übrigens mal. Können wir direkt mal in unser Themenpad schreiben.
Genau. Jetzt kommen wir aber mal direkt zurück zu dem Wahlrechtsentzug für Höcke. Also diese Idee von Jens Spahn, die ist erstmal nicht ganz neu. Steinbrück hatte sie im Juni aufgewärmt und auch da war sie noch nicht ganz neu, sondern die wabert immer mal wieder. Trotzdem führt das jetzt gerade zu einer größeren Debatte. Das hängt wahrscheinlich auch daran, dass man Spahn eigentlich immer wieder Nähe zur AfD oder sogar Kooperationswilligkeit mit der AfD nachsagt. Und außerdem treten wir ja gerade ins Sommerloch und wer hier ein Thema platziert, der bekommt ein besonders großes und vor allen Dingen lang anhaltendes Echo, weil keine anderen Themen mehr stattfinden. Womöglich ist das Kalkül auch ein ganz anderes, denn wenn so ein Verfahren gegen Höcke scheitert, den Gott sei bei uns der AfD, also den schlimmsten von allen, dann ist die Verbotsdebatte vermutlich mausetot. Wenn es aber Erfolg hat, dann könnte es natürlich die übrige Partei reinwaschen nach dem Motto, jetzt ist der Böse ja weg, die AfD ist ja gar nicht so schlimm, wäre also alles Win-Win für Spahn, aber das ist natürlich als Spekulation.
Wenn wir ihm diese Geisteshaltung unterstellen wollen. Genau. Aber jetzt mal ein bisschen zurück zu Jura sozusagen. Ist es denn einfacher, Höcke das passive Wahlrecht zu entziehen, als die Partei zu verbieten?
Ja, so klingt das ja bei Spahn, aber es ist überhaupt nicht einfacher. Es ist derzeit schlicht unmöglich und zwar einfach glasklar, denn die Voraussetzungen, die stehen 45 StGB. Dazu muss ein Verbrechen vorliegen und ein Urteil, das eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr vorsieht. Oder es gibt noch so einen anderen Fall, wenn das Gesetz es vorsieht, kann das Gericht auch fakultativ den Entzug des passiven Wahlrechts feststellen. Beides nicht gegeben. Volksverhetzung, zu dem Höcke verurteilt wurde, hat eine Freiheitsstrafe von 3 Monaten. Da wird also nichts von und da ist auch nicht vorgesehen, dass jetzt das passive Wahlrecht entzogen werden kann.
Aber worauf da sollte das Ganze doch mal irgendwas kommen, oder?
Genau. Das Ganze könnte eine Anspielung sein, weil so Töne in Richtung passives Wahlrecht entziehen auch von aus der SPD zu hören waren. Es gibt einen Referentenentwurf, der hängt zurzeit im BMJV, beziehungsweise in der Ressortabstimmung, der kommt aus dem BMJV. FAZ hatte recherchiert, der soll noch im Sommer kommen. Könnte also sein, dass man hier gerade ein bisschen das Wasser testet. Aber auch das ist natürlich Käse, weil, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ding Rückwirkung entwickelt, weil diese Entzug des passiven Wahlrechts wird ja wohl vom Nulla pönus in die Lege Grundsatz umfasst sein. Deswegen, ich sehe das Ganze als Luftnummer. Spahn will vermutlich vor allen Dingen ein Stimmungsbild abrufen. einen Stein ins Wasser werfen, munkelte jemand aus der Union. Das jedenfalls ist gelungen. Die FAZ hat etliche Stimmen eingesammelt, wie man denn nun zu so einem, ich sag mal, chirurgisch präzisen Vorgehen gegen Höcke stünde. Und die Union scheint mir damit auch so ein kleines bisschen en passant das Komplettverbot abzuräumen. Denn dann kann man ja wenigstens sagen, wir tun ja was, aber wir machen halt das Präzisere. Link zu diesem FAZ-Rundumblick findet ihr in den Shownotes.
Damit haben wir nicht gerechnet.
Jetzt, wo die Berliner Politik in die Sommerpause gegangen ist, rücken die anstehenden Landtagswahlen in den Fokus. Am 6. September wählt Sachsen-Anhalt und Prognosen sehen die AfD aktuell mit weitem Abstand vor. Nun war in der vergangenen Woche der amtierende Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Sven Schulze von der CDU, zu Gast im ZDF bei Markus Lanz und sagte auf dessen Frage, ob er sich nach den Wahlen in Sachsen-Anhalt mit Stimmen von der Linken oder der AfD zum Ministerpräsidenten wählen lassen würde, Folgendes: Er sei sich sicher, dann würde es wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum erstmal keine Wahlen des Ministerpräsidenten geben. Er werde sich nicht abhängig machen von der AfD und auch nicht von der Linkspartei. Auf Nachfrage von Markus Lanz hat Sven Schulze dann noch mehrfach wiederholt, dass es dann erstmal gar keine Wahl geben würde und hat erklärt, es sei in Sachsen-Anhalt nicht vorgeschrieben, dass es eine Wahl zum Ministerpräsidenten geben muss. Es gebe nur die Vorgabe, dass wir einen Landtag konstituieren müssen. Das wirft, muss ich sagen, jede Menge Fragen auf. Und ich freue mich sehr, dass wir dazu wieder einmal Dr. Sebastian Rosner bei uns begrüßen dürfen. Er ist Rechtsanwalt bei LLR, Rechtsanwälte in Köln und berät in verschiedenen Bereichen des öffentlichen Rechts, vor allem im Staats- und Verfassungsrecht und im Recht der Politik. Und er war vor seiner Tätigkeit als Anwalt lange als WISMIT am Lehrstuhl für öffentliches Recht an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Lieber Sebastian, wie schön, dass du wieder mal bei uns bist.
Liebe Pia, hallo, ich freue mich auch.
So, lass uns bitte einmal ganz kurz vorne anfangen, ganz generell. Wie wird man normalerweise Ministerpräsident oder Ministerpräsident eines Landes?
Man wird gewählt durch das Landesparlament mit der in der Verfassung vorgeschriebenen Mehrheit. Und das ist typischerweise die Mehrheit der Sitze im Landtag. Es gibt ein paar kleinere Ausnahmen, aber das ist der gängige Modus, so auch in Sachsen-Anhalt.
Ich habe jetzt natürlich auch mal ins Gesetz geschaut und auch in der Landesverfassung von Sachsen-Anhalt gibt es in Artikel 65 sehr wohl Regelungen dazu, wie der Ministerpräsident gewählt wird. Also was könnte Sven Schulze damit meinen, dass nicht vorgeschrieben sei, dass es eine Wahl zum Ministerpräsidenten gibt?
Ja, das ist die Frage. Jetzt müssen wir ein bisschen die Ministerpräsidentenäußerung auslegen. Heißt es, dass es keine erfolgreiche Wahl geben kann? Dann hat er recht. In der Tat ist es nach der sachsen-anhaltinischen Verfassung denkbar, dass die Wahl zum Ministerpräsidenten scheitert. Was meines Erachtens nach nicht sein kann, ist, dass es keinen Wahlversuch durch den Landtag gibt. Denn in Artikel 65 Absatz 1, du hast die Normen gerade schon zitiert, da steht ja, der Ministerpräsident wird vom Landtag gewählt. Das ist eine Pflicht des Landtags.
Zumal der Ministerpräsident ja durchaus nicht völlig unwichtige Aufgaben hat, ne? Also diese Funktion braucht man ja.
Richtig, der ist Regierungschef und Staatsoberhaupt in einer Person, ist die zentrale Figur der Landespolitik und die Amtszeit des Ministerpräsidenten endet ja mit dem Zusammentritt eines neuen Landtags nach Artikel 71. Das heißt, in dem Moment, in dem der neu gewählte Landtag zusammentritt, ist die Amtszeit von Herrn Schulze beendet und er hat keine direkte demokratische Legitimation mehr. Also die ist dann veraltet zumindest. Dementsprechend hat der neue Landtag die Pflicht zu versuchen, einen Ministerpräsidenten zu wählen. Das kann dann Herr Schulze oder jemand anderes sein, aber jedenfalls die demokratische Legitimation sollte erneuert werden.
Jetzt gibt es ja in der Landesverfassung von Sachsen-Anhalt schon irgendwie die Möglichkeit, da ist relativ viel geregelt und da heißt es dann erster, zweiter, dritter Wahlgang und irgendwann kann der Landtag sich auch wieder auflösen, falls das alles nicht klappt. Aber, und beißt sich da nicht total die Katze in den Schwanz sozusagen, der Landtag kann sich dann wiederum nur auflösen, wenn es dafür eine Mehrheit gibt. Das heißt, entweder ich habe irgendwie einen Ministerpräsidenten, den ich mit Mehrheit gewählt kriege, oder irgendwann, wenn ich feststelle, ich habe keine Mehrheit für irgendeinen Ministerpräsidenten, dann brauche ich eine Mehrheit dafür, dass der Landtag sich wieder auflöst. Dann müsste es Neuwahlen geben. Wie geht das denn weiter, wenn beides nicht passiert, wenn ich einfach für nichts eine Mehrheit finde?
Eine berechtigte Frage. Also zunächst mal gibt es kein Interregnum, es gibt keine regierungslose Zeit, weil die alte Regierung, die verpflichtet ist, die Geschäfte bis zur Amtsübernahme durch die Nachfolger weiterzuführen. Wenn es halt keine Nachfolger gibt, dann bleiben die im Amt. Da gibt es dann allerhand Probleme, also nach der zumindest fürs Grundgesetz, da ist diese Konstellation ja auch denkbar. Wir hatten ja auch letztens eine geschäftsführende Regierung, bis dann die Regierung Merz zustande gekommen ist. Diese Regierung ist nach herrschender Ansicht dann personell versteinert. Das heißt, es können keine neuen Minister ernannt werden, die können nicht ausgetauscht werden. Wenn einer zurücktritt oder stirbt, er zurücktreten darf er nicht, dann ist er weg. Dann muss irgendjemand das übernehmen. Also wir haben da schon eine Reihe von Problemen. Das zentrale Problem ist allerdings die erloschene Legitimation, also die, oder sagen wir mal, die immer weiter sich auftuende Legitimationslücke, die klafft zwischen den Befugnissen, die diese amtsgeschäftsführende Regierung noch hat und ausübt, und der Legitimation durch den schon lange nicht mehr bestehenden alten Landtag. Das ist ein demokratisch schwer hinzunehmender Zustand.
Um das nochmal klarzustellen, es wäre schon eine relativ skandalöse Aussage, vom amtierenden Ministerpräsidenten da jetzt reinzugehen mit der Ansage, ich möchte im Notfall geschäftsführend weitermachen, wir machen keine Wahl, oder? Das kann doch nicht der Plan sein.
Das kann nicht der Plan sein, nein. Tatsächlich gibt es noch eine weitere Möglichkeit für den Landtag, sich aufzulösen. Dann nämlich, wenn nach dem zweiten Wahlversuch für den Ministerpräsidenten die Wahl nicht mit Mehrheit der Mitglieder zustande kommt, also nicht mit dem, was wir als Kanzlermehrheit auf Bundesebene bezeichnen, dann kann der Landtag über die vorzeitige Beendigung der Wahlperiode beschließen und dann dem Wortlaut nach auch mit einfacher Mehrheit. Das heißt, dann brauchen wir diese Zweidrittelmehrheit nicht. Allerdings setzt das halt voraus, dass der Landtag in dieses Wahlverfahren einsteigt.
Er müsste eben überhaupt mal damit anfangen.
Richtig. Also wir brauchen einen Wahlversuch durch den Landtag, damit Dinge ins Rollen kommen. Insofern bleibt es dabei, dass Herrn Schulze Äußerungen, wenn er das als Nichtnotwendigkeit eines Wahlversuchs gemeint hat, ernste Bedenken entgegenstehen.
Vielleicht zum Abschluss, wir erinnern uns alle an das sogenannte Thüringen-Projekt des Verfassungsblocks, wo man ja gesehen hat, wie verwundbar die Regeln der Verfassung in Thüringen sein können. Eben vielleicht einfach nur aus dem Grund, dass sich bisher noch niemand drüber Gedanken gemacht hat, weil sich alle an die Regeln gehalten haben. Glaubst du, es wäre gerade bei solchen Wahlvorschriften sehr nötig, dass da vielleicht mal jemand rangeht in den Ländern auf Länderebene? Und vielleicht, falls du es glaubst, warum tut es niemand?
Ja, das ist ein zweischneidiges Schwert. Also letztlich kann keine Verfassung funktionieren, wenn man auf Dauer keine Mehrheiten hat. Das liegt einfach im Prinzip der Demokratie. Also wenn wir eine destruktive Mehrheit im Parlament haben, dann kann die beste Verfassung kein demokratisches Funktionieren garantieren. Dann kann man noch auf Ersatzinstrumente zurückgreifen, wie in der Weimarer Republik das Notverordnungsrecht des Reichspräsidenten, oder man kann wie im Grundgesetz ein Notgesetzgebungsrecht der Regierung im Verein mit Bundespräsident und Bundesrat schaffen. Das sind aber alles Krücken. Und die befriedigen demokratisch nicht. Also man muss ehrlicherweise sagen, eine Demokratie ist darauf angewiesen, dass wir eine konstruktive Mehrheit haben, und bei einer parlamentarischen Demokratie muss es die im Parlament geben. Das ist der Ausgangspunkt. Davon ausgehend kann man natürlich über verschiedene kluge Maßnahmen nachdenken, die aber immer von Prognosen abhängen. Also wenn ich zum Beispiel, wie das teilweise in den Ländern geschehen ist, versuche, oder auch im Bund, die Verfassungsgerichte vor Zugriffen zu schützen und eine Ergänzung ohne Zweidrittelmehrheit im Parlament ermögliche für die Wahl von neuen Verfassungsrichtern, dann habe ich gleichzeitig natürlich einen Verlust an breiter demokratischer Legitimation und auch eine erhöhte Gefahr, dass eine gerade aktuelle Mehrheit, die gar nicht groß sein muss, ihre Kandidaten durchdrückt, was dann wiederum der Akzeptanz des Verfassungsgerichts abträglich sein kann. Das heißt, alles, was wir jetzt tun, ab diesem Punkt ist gefährlich. Also das ist Skylla und Charybdis. Wir haben auf der einen Seite den Wunsch, das funktionsfähig zu halten, auch bei destruktiven großen Parlamentsgruppierungen. Aber das kann auch alles umschlagen. Also insofern bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir da auf Verfassungsebene mit der Mechanik so viel werden bewirken können.
Dr. Sebastian Rosner, danke für deine Zeit und für deine Expertise.
Gerne, liebe Pia.
Und in Berlin?
So, in der Berliner Justiz ist über Tage die IT ausgefallen. Ich meine, wir leben in einem Land, in dem die Bahn mal über mehrere Stunden einfach stehen bleibt, weil irgendwas nicht funktioniert. Aber das ist selbst für Deutschland und sogar für Berlin ein ziemlich starkes Stück. Maximilian Amos ist jetzt bei mir in der Leitung und er hat rumrecherchiert und rumgefragt und kann uns jetzt ein bisschen Auskunft geben, wie schlimm es ist und ja, vielleicht auch woran es liegt. Max, was ist da los?
Ja, hallo erstmal, Henrik. Ja, die Grundstory hat ja, glaube ich, oder haben viele mitbekommen, auch jenseits der Jura-Bubble, weil das es ja sogar auf die Seiten von spiegel.de und anderen geschafft hat, dass die Berliner Justiz Anfang dieser Woche, Montag vor allem, quasi gar nicht arbeitsfähig war. Also es betraf auch im Grunde alle ordentlichen Gerichte, also Amtsgerichte, das Kriminalgericht Moabit, beide Landgerichte, das Kammergericht. Die hatten mehr oder weniger einen Totalausfall im Sinne von, das war jetzt nicht ein Programm, was abgeschmiert ist, sondern die kamen gar nicht mehr auf den Server drauf. Also die sagten mir, wir können keine E-Mails mehr abrufen, wir können eigentlich nicht mehr im Internet recherchieren, wir können eigentlich gar nichts machen. Also ich hatte mich noch mit einer Richterin unterhalten, die auch Mitglied im Bundesvorstand der neuen Richtervereinigung ist, Marianne Krause, selber Richterin am AG Kreuzberg. Und die sagte mir, selbst wenn wir noch Papierakten hätten und keine E-Akte, hätten wir auch nicht arbeiten können, weil alles andere auch nicht funktioniert hat. Also es war quasi, man konnte dann einfach mittags nach Hause gehen, weil nichts mehr ging.
Wahnsinn. Und weiß man irgendwas über die Ursachen? Was ist da jetzt los gewesen?
Ja, die Ursache war wohl, es ist ja immer so ein bisschen unbefriedigend, weil es gibt ja dann immer so eine Ursache, wo man sich dann, die hört man da und denkt, ja, okay, dann war das wohl so. Also es gab irgendwie ein Systemupdate vom Hersteller für eins der Programme und das hat anscheinend alles zerschossen, weil die Programme natürlich auch miteinander vernetzt sind und hat dann dazu geführt, dass im Grunde alles abgerauscht ist, also das Aufspielen dieses Updates. Ich glaube, man hat es jetzt auch rückgängig gemacht, indem man dieses Update, also da gibt es ja immer dann so eine Art Sicherheitsstufe, dass man wieder zurück kann auf den Status davor, das hat man jetzt mal gemacht und ist jetzt dann auch seit Dienstag wohl wieder arbeitsfähig. Also es läuft jetzt auch wieder alles. Aber, und das ist auch Teil des Problems, das ist halt nicht das erste, also das ist das erste Mal, dass es so gravierend schief geht. Aber die Richterinnen und Richter in Berlin, das ist mir jetzt auch nochmal klar geworden, als ich mich da mit Frau Krause unterhalten habe, die klagen seit Monaten und Jahren eigentlich darüber, dass es immer wieder IT-Probleme gibt, die auch wirklich die Arbeit, sagt sie, massiv behindern.
Stichwort Arbeit behindern. Ich meine, klingt ja ganz lustig, kann man Mittagspause machen, aber die Justiz hat ja auch so Dinge in der Hand wie Haftsachen und sowas. Mhm. Ist da schon irgendwas bekannt darüber, wie die Auswirkungen waren?
Ja, also ich glaube, also eine der plastischsten Erscheinungen hat der Berliner Tagesspiegel, wenn ich es richtig im Kopf habe, aufgeschrieben, dass manche Richterinnen und Richter Haftbefehle per Hand geschrieben, also hingekritzelt haben, will ich jetzt mal, ohne das despektierlich zu meinen, aber per Hand geschrieben haben, weil es einfach nicht anders ging. Aber wenn ein Haftbefehl her muss, wenn da jemand irgendwie vielleicht gefährlich ist oder so, dann kann ich damit ja nicht bis morgen warten, bis die IT wieder läuft. Also das sind halt so Sachen, die dann natürlich schon irgendwo dramatisch werden.
Wie läuft bislang die Kommunikation ab? Ich meine, wir kennen das aus Berlin ja, dass dann in der Regel man mit den Schultern zuckt und sagt, ja, schlimm, aber mehr passiert nicht. Jetzt müsste man doch eigentlich erwarten, dass jemand sagt, so ja, wir haben die Ursache irgendwie eingegrenzt, wir sorgen dafür, dass das nie wieder passiert. Sie können sich auf die Justiz verlassen. Die Justiz ist weiterhin ein attraktiver Arbeitgeber, auch wenn sie gern mit dem Computer arbeiten. Und irgendwie sowas würde man ja erwarten. Wie blickst du darauf? Wie sieht das Moment aus?
Ja, also ich glaube, also da das ja eben auch, wie gesagt, nicht neu ist, sondern eigentlich schon diese Probleme mit gerade der E-Akte seit Jahren bestehen und es da immer wieder zu Ausfällen kommt, gibt man da jetzt momentan in der Richterschaft nicht so viel drauf, wenn die Berliner Justizsenatorin Fela Wartenberg beziehungsweise ihre Behörde dann verlauten lässt, dass man das natürlich jetzt behoben habe erstmal und da im Austausch steht mit dem Dienstleister, das irgendwie auszuschließen, dass das nochmal passieren könnte oder so. Weil man da einfach so ein bisschen gebranntes Kind ist. Nicht nur in Berlin übrigens, also diese Probleme mit der, gerade mit E-Akte, das habe ich jetzt auch nochmal so ein bisschen durchgelesen, die gibt's auch in anderen Bundesländern. Also das, man verfällt natürlich immer gerne so ins Berlin-Bashing, da funktioniert ja nichts in der Hauptstadt. Aber da gibt's auch andere Fälle. Also einmal gab's Beschwerden aus Schleswig-Holstein. Da hat man mal eine Umfrage gemacht, die haben nämlich schon länger die E-Akte, also das ist ja in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich früh eingeführt worden. Und da gab es 2023 dementsprechend schon eine Umfrage unter den Beschäftigten in der Justiz. Und da hatte das da, dort genutzte Programm für die E-Akte von den Befragten auf einer Skala von 0 bis 10, 10 sehr gut, die Gesamtnote 4,72 erhalten. Wirklich zufriedene Leute gab es eigentlich kaum. Und die Performance ist entweder mit eher schlecht oder mit sehr schlecht von den meisten Leuten bewertet worden. Ähnliche Berichte gibt es aber auch aus anderen Bundesländern. Also das ist nicht Berlin-spezifisch. Aber in Berlin, da habe ich jetzt halt besonders drauf geblickt, kommt es schon sehr häufig vor. Und das wirkt sich natürlich auch ein bisschen auf die Stimmung der Beschäftigten in der Justiz aus. Und das hat mir die Marianne Krause auch gesagt. Also die da gibt es auch so natürlich so ein paar Chatgruppen, in denen man sich schon mal austauscht so über bestimmte Themen.
Die funktionieren noch, ja, immerhin.
Die funktionieren noch, also, ja, ja. Aber da sagt sie, da war natürlich auch der Ton entsprechend frustriert. Ne? Also da, ja. Wenn man nicht arbeiten kann, ständig immer, sie sagte, wenn ich in der Verhandlung sitze und irgendwie das Diktat fünfmal neu starten muss oder nicht in die Akte reinkomme oder so, das ist halt nervig und das zermürbt auf Dauer. Und sie hatte aber auch noch von einem Fall erzählt, das war ein junger Proberichter, der aus der Anwaltschaft in die Justiz gewechselt war. Und sie sagte, der hat nach einem Jahr das Handtuch geschmissen, weil er sagt, das tue ich mir hier nicht mehr an. Ne? Also der ist natürlich ein bisschen anders gewohnt dann aus der Anwaltschaft. Aber das ist natürlich schwierig.
Ja, ich fühl's. Ich will jedes Mal mein Geschäft hinschmeißen, wann immer mich ein Kunde dazu zwingt, Microsoft Teams zu benutzen. Aber das sind natürlich ganz andere Dimensionen von Problemen, vor denen die Richterinnen und Richter da stehen. Wir werden diese Frage mit der E-Akte vielleicht mal grundsätzlicher aufbauen müssen und auch mal ein bisschen ins Ausland gucken, ob eigentlich die ganze Welt dermaßen eine Probleme damit hat oder ob das ein deutsches Phänomen ist. Max, erstmal vielen Dank für die Eindrücke.
Danke.
Wie meinen?
Das Bundesarbeitsgericht hat dem Einwurf einschreiben den Todesstoß versetzt. Doch die NJW hat jetzt investigativ aufgedeckt, dass es vielleicht weiterlebt.
Ich finde es toll, dass ihr an den ganz großen und dicken Themen dranbleibt.
Ganz großer Schlag war das, genau.
Genau, und jetzt hast du mir in die Moderation reingeschrieben, ich soll noch einen Witz über Faxe machen. Das mache ich nicht. Ich verweigere mich, diesen Witz zu machen.
Das wäre sehr naheliegend gewesen.
Ja, du kannst mir jetzt einfach so sagen, worum es geht bei diesem herrlichen kleinen Fall.
Ich musste nur gestern so lachen, weil meine Studentin, die wirklich wahnsinnig klug ist und die Nachricht dazu bebildern sollte, also eine der Nachrichten zu diesem spannenden Einwurf-Einschreiben-Thema hat dann halt so einen Postkasten bebildert, aber keinen Briefkasten an der Haustür, sondern einen Briefpostkasten, wo man halt was reinwirft. Wo ich auch gesagt habe, ein Einwurf-Einschreiben kommt aber doch in die Hauspost. Und dann hat sie gesagt, Pia, eigentlich habe ich davon noch nie gehört und ich weiß auch überhaupt nicht, was das sein soll. Ich dachte mir, damit hat das Kind
Ich weiß auch nicht, was es ist.
Das ist halt immer noch Realität, auch in 2026 musst du ja den Zugang von wichtigen Schriftstücken beweisen. Das heißt, im Zweifelsfall ist das halt ein Anwaltsthema, ein Gerichtsthema. Mietsachen, ne, Kündigungen im Arbeitsrecht und so weiter. Und wer wirksam kündigen will, muss, wenn der Zugang bestritten wird, den halt beweisen können. Wo ist der Zugang geregelt, liebster Herr Doktor, wie du willst? Komm.
Paragraph 130 BGB, das weiß ich aus dem
Traum, so habe ich es mir vorgestellt. Eine Willenserklärung, die einem anderen gegenüber abzugehen ist, muss ihm zugehen. Und für den Zugang geht es da um was? Den Machtbereich des Empfängers. Und der ist in aller Regel der Hausbriefkasten. Also wirklich dieser physische Briefkasten an eurer Haustür, wo sonst nur noch Knöllchen und Werbung landen. Und früher hieß es dann immer, Einwurf einschreiben, das ist der sichere Weg, wenn du deine Wohnung pünktlich kündigen willst, wenn du jemanden kündigen musst und so weiter. Denn das reicht als Anscheinsbeweis. Dann gibt es halt so einen Wisch. Das heißt, der Adressat könnte dann nur noch beweisen, dass er es trotzdem nicht bekommen haben soll, obwohl halt schriftlich vom Postboten niedergelegt wird, dass da was ist.
Moment, Postbote, das heißt ja wohl Zusteller heute.
Korrekt, ja, Dr. Wiedewitz, Sie haben völlig recht. Der Zusteller schmeißt dann nämlich das Schriftstück in den Briefkasten und unterschreibt das mit Zeit und Ort. So hat man sich das irgendwie früher vorgestellt. Ist aber jetzt leider nicht mehr so. Hat das BAG zumindest gesagt. Und zwar kaputt gemacht hat die Digitalisierung. Das Bundesarbeitsgericht hat im Mai schon entschieden, dass ein Anscheinsbeweis nur bei typischen Geschehensabläufen greift. Und das sei jetzt nicht mehr. Denn jetzt würde der Zusteller den Barcode auf der Sendung scannen und auf dem Display des Geräts unterschreiben und erst danach den Brief in den Briefkasten stecken. Und damit hat das BAG gesagt, dann liegen die Daten im Tracking-System der Deutschen Post zwar vor, aber da kann man eigentlich gar nicht wirklich sagen, dass dieser Einlieferungsbeleg sozusagen belegen würde, dass die Sendung wirklich im Briefkasten gelandet ist. Also quasi auf Deutsch, der Zusteller unterschreibt zu früh. Und dann könnte ja theoretisch noch, keine Ahnung, Herr Dr. Wiedewild vor der Tür stehen, den Zusteller auf die Schulter tippen und sagen, haben Sie ein Paket für mich dabei? Und dann vor lauter Schreck vergisst der Typ, den Brief da reinzuschmeißen. So das BAG.
Das ist aber das finde ich nicht so völlig verkehrt. Ich habe auch mal gelernt, dass diese Tracking-Sachen von DHL und so, die funktionieren ja auch so nur so mäßig. Und das liegt häufig daran, dass die irgendwie so im Transporter dann, wenn sie im Späti da die Sachen abholen, wenn man da was eingeliefert hat, dann scannen die alles irgendwie ein. Und ob das dann jemals ankommt oder so, ist dann völlig zweitrangig, weil die haben es halt schon eingescannt. Also das finde ich rein intuitiv einigermaßen plausibel.
Also es war auch schon die zweite BAG-Entscheidung. Es gab auch schon 2025 eine, wo die schon mal gesagt haben, das mit diesem ganzen Gescanner und so dieser ganze Ablauf, das gefällt uns alles irgendwie nicht. Und jetzt aber im Mai kam halt dieses so, also eigentlich gegenüber einem normalen Brief hat dieses Einwurf-Einschreiben jetzt nicht mehr Beweiskraft. Und da natürlich irgendwie sozusagen große Aufregung. Früher war das Verfahren anders. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau wie, aber das Ding hieß Peel-Off-Label. Und das wurde dann erst abgemacht und irgendwie aufgebappt von dem Zusteller, wenn der Brief tatsächlich im Kasten war.
Und jetzt, was hat die NJW denn nun enthüllt?
Das ist doch jetzt die ganz große Frage. Das Urteil vom BAG ist vom 7. Mai. Das war auch damals so ein bisschen untergegangen. Es war ganz merkwürdig. Es gab keine Pressemitteilung, obwohl das natürlich super relevant ist. Für Zustellungen nur ein paar Kanzleien waren sehr, sehr aufgeregt. Als die Gründe rauskamen, letzte oder vorletzte Woche, hat dann die NJW nachgefragt. Und zwar in Person des Schriftleiters Tobias Hornberg. Den könnt ihr kennen als regelmäßige Hörerinnen und Hörer. Der war auch schon hier bei Gerechtigkeit und Loseblatt. Hat sich quasi in die investigative Recherche gestürzt und mal bei der Post nachgefragt, ob das denn eigentlich immer noch so ist. Und da hat die Post gesagt, ach Leute, ihr seid alle überhaupt nicht mehr up to date. Schon sozusagen bevor die Gründe erschienen sind, haben wir das Verfahren geändert. Jetzt wird der Einwurf nach dem Scan durch den Zusteller tatsächlich digital bestätigt. Und zwar mit einer Unterschrift und Bestätigung der Einlage im Scanner dokumentiert. Also diese zeitliche Trennung zwischen Dokumentation und tatsächlichem Einwurf wird jetzt von so einem mehrstufigen Verfahren begleitet. Und die Post hat zumindest behauptet, das sei sogar besser als das gute alte Peel-Off-Verfahren. Die Post hat auch gesagt, sie will sogar noch mehr dazu machen und die Zustelldokumentation noch weiterentwickeln. Also offensichtlich soll es dann auch ganz präzise Zeitangaben geben, die dann digital hinterlegt werden, wann genau das Ding an der Haustür zugestellt wurde, wann es in den Briefkasten eingeworfen wurde und so weiter.
Also das heißt, das Einwurf-Einschreiben ist wieder live and kicking oder was?
Ja, also für mich klingt das irgendwie plausibel und gut. Und ich meine, die Deutsche Post hat natürlich ein großes Interesse daran, dass das durch sie weiterhin funktioniert. Ehrlich gesagt, ich würde mich darauf ohne Rechtsprechung zum neuen Verfahren trotzdem nicht verlassen. Man weiß nie, was den Gerichten mal so nicht passen kann. Bis dahin, um alle Arbeitsrechtler dieser Welt zu zitieren, ist wahrscheinlich doch der gute alte Bote oder halt die selbstständige Zustellung mit Empfangsbestätigung in eigener Person doch noch die sicherere Variante. Oder zumindest sollte man das der Mandantschaft dringend raten. Und jetzt haben wir noch zwei Nachrichten aus der rechten Krawallecke. Wir legen los mit Svenja Mahler-Liebig. Die ist zurück in Deutschland. Und obwohl die Rechtsextremistin am Mittwoch erstmal ins Chemnitzer Frauengefängnis verbracht worden war, soll sie offenbar ihre Haftstrafe jetzt im Männerknast absitzen. Das hat die Anstaltsleitung im Frauengefängnis in Chemnitz entschieden und das hat das sächsische Justizministerium heute Morgen mitgeteilt. Das kam also relativ frisch noch rein. Wir erinnern uns, die verurteilte Rechtsextremistin war nach Tschechien geflüchtet und dort aufgegriffen worden. Die tschechischen Gerichte haben aber ihre Beschwerden abgelehnt. Sie hatte sich gegen die Auslieferung nach Deutschland gewehrt, weil sie Angst hätte, in einem deutschen Männergefängnis ums Leben zu kommen. Tschechien hat das nicht so interessiert, die haben ausgeliefert. Und Svenja Mahler-Liebig ist dann gestern in Deutschland wieder angekommen, am selben Tag noch von Chemnitz wieder nach Zeithain im Landkreis Meißen verlegt worden, weil sie jetzt eben ihre Haftstrafe im Männergefängnis absitzen soll. Kurzer Reminder, Svenja Mahler-Liebig war nicht immer eine Frau. Noch unter dem Vornamen Sven ist sie im Jahr 2023 vom Amtsgericht Halle verurteilt worden. Volksverletzung, üble Nachrede, so die üblichen rechten Delikte. Gesamtfreiheitsstrafe von 1 Jahr und 6 Monaten. Anfang 2025 wurde dann bekannt, dass er sie es, also seinen Geschlechtseintrag hat ändern lassen auf weiblich. Aus Sven wurde Mahler Svenja. Und in der Folge ging es dann monatelang um die Frage, ob die Person in einem Frauengefängnis untergebracht würde. Natürlich gab es sehr, sehr viel Kritik daran. Es hieß dann natürlich, das Selbstbestimmungsgesetz, das damals erst relativ kurz in Kraft war, würde pervertiert und missbraucht. Dringende Hörempfehlung nochmal von mir dazu. Eine sehr streitbare, aber sehr interessante Folge von Gerechtigkeit und Loseblatt war die Folge 64 dazu mit der Professorin Anna-Katharina Mangold. Die Entscheidung, dass Liebig jetzt ihre Haft in der JVA für Männer verbringen soll, hat die Anstaltsleitung unter anderem nach einem Gespräch mit Liebig getroffen, hieß es, und einer Untersuchung von ihr. Und in der Abwägung der maßgeblichen Aspekte sei es auch um die Sicherheit der Frauen im Justizvollzug in Chemnitz gegangen. Übrigens ist noch nicht ganz sicher, ob es dabei bleibt, dass Liebig eingetragen eine Frau bleibt. Das soll demnächst das Amtsgericht Halle entscheiden. Der Saale-Kreis hat im Dezember 2025 rechtliche Schritte eingeleitet für die Berichtigung des Geschlechtseintrags. Entschieden wurde darüber bisher noch nicht.
So, und wir bleiben irgendwie im Thema, denn es wird weiterhin auch gehen um Geschlechterrollen und die Akzeptanz von verschiedenen sozialen Geschlechtern. Also, ja, wir bleiben so ein bisschen da. Es geht jetzt um News und das ist Reichels Radau-Portal. Und die sind gerade ein bisschen in Champagnerstimmung. Das liegt an der BVG, den Berliner Verkehrsbetrieben. Die BVG wollte nämlich A, nicht die Buswerbekampagne für News weiterlaufen lassen, die sie gefahren hatten. Und B, nannte die BVG einen Tweet von Reichelt offensichtlich rechtswidrig.
Ja, die Werbung auf den Bussen hat ja auch für ganz schön Ärger gesorgt in der Hauptstadt. Es soll ja sogar Aufrufe gegeben haben, aus Protest den Betriebsablauf der BVG zu stören oder halt Schäden zu verursachen.
Genau, da gab es ziemlich Unmut. Vermutlich hat auch das dazu beigetragen, dass die BVG die Kampagne dann beenden wollte. Ausschlaggebend war allerdings wohl etwas anderes, nämlich ein Tweet von Julian Reichelt, bei dem er einen Slogan zeigte, der aber dann in Wirklichkeit gar nicht verwendet wurde. Also hier nimmt die Komplexität ein bisschen zu, bleibt bitte trotzdem dran. Also dieser Slogan, den Reichelt gezeigt hat, der aber gar nicht Teil der Kampagne war, der geht so: Wir werden immer beliebter bei sämtlichen beiden Geschlechtern. Oh. Das ist natürlich ein großes Höhö.
Total witzig.
Weil, gut. Also auf diesen Slogan jedenfalls nimmt die BVG Bezug, nennt ihn offensichtlich rechtswidrig in einer Pressemitteilung und beendet die Kampagne. Als öffentliches Unternehmen trüge man Verantwortung, Grundrechte zu achten, argumentiert die BVG in ihrer Mitteilung. Und hier werde der Eindruck erzeugt, rechtswidrige Inhalte würden von der BVG verbreitet oder gebilligt. Gemeint ist also Reichelts Pseudoslogan, der aber ja nie Teil der Kampagne war. Aber schon der Eindruck würde ausreichen, dass man da jetzt umgegen vorgehen müsste als öffentliches
die
Unternehmen.
Die BVG hat aber, jedenfalls wenn es nach dem Verwaltungsgericht Berlin geht, ironischerweise genau diese Verantwortung missachtet, indem sie die Kampagne eingestellt hat, korrekt?
Ja, genau. Das ist so ein bisschen der Trick an der Entscheidung, was sie auch, finde ich, sehr interessant macht. Das Verwaltungsgericht Berlin hat jetzt entschieden, dass News bzw. die Views SE Co. KGaA, das ist ja das Unternehmen, was News betreibt, habe Anspruch auf gleichen und diskriminierungsfreien Zugang zu den Werbeflächen der BVG. Die Werbung sei von der Meinungs- und Pressefreiheit geschützt. Das hat auch tatsächlich niemand so richtig ernsthaft bestritten. Also diese Werbung hat zwar irgendwie für Aufregung gesorgt, aber niemand hat gesagt, das ist jetzt rechtswidrige Werbung, soweit ich das mitbekommen habe. Es ging bei der Rechtswidrigkeit immer nur um Reichelts
Tweet.
Pseudo-Kampagne. Mhm. Genau. Sicherheitsbedenken könnten den Verlust des Zugangsanspruchs nur rechtfertigen, sagt das Gericht, wenn die öffentliche Sicherheit und Ordnung auch mit polizeilichen Mitteln nicht aufrechterhalten werden könnte. Das ist natürlich das plausible Argument. Wenn jetzt Krawall von draußen einfach reichen würde, um so eine Kampagne zu beenden, dann ist es mit der Meinungsfreiheit nicht mehr weit her. Auch insoweit finde ich gut nachvollziehbar. Und dann sagt das Gericht, als Anstalt des öffentlichen Rechts könnte sich die BVG wiederum nicht selbst auf Grundrechte berufen. Und da sind wir im Bereich, der vielleicht sogar für eine mündliche Prüfung im Examen gar nicht so irrelevant wäre.
Absolut, das ist ein ziemlich Klassiker, ne?
Genau, das gute alte Argument, kann der Staat sich eigentlich auf Grundrechte berufen? Nein, kann er natürlich nicht. So, und da hört es jetzt deswegen auch nicht auf mit der Entscheidung, denn die BVG hat sich wegen ihrer Äußerungen zu Reichelts Tweets selbst zur Verletzerin von Grundrechten gemacht. Reichelts fiktiver Slogan überschreitet nämlich nicht die Grenzen der Meinungsfreiheit, befindet das Gericht. Und es gab der BVG deshalb auf, in einer PM über diese Entscheidung auch zu berichten, was die BVG inzwischen auch getan hat.
Da knatscht sie natürlich auch in der Kommunikationsabteilung, ne? Oder in der Rechtsabteilung.
Mhm. Ja, das kommt nicht gut an, ne? Inzwischen gibt es schon eine weitere Pressemitteilung, in der sie gesagt haben, dass sie dann Beschwerde gegen diesen Beschluss einlegen werden. Was ich interessant fand, das steht nicht in der Pressemitteilung, das hat Joachim Steinhövel, der Vertreter von News, allerdings mit natürlich großer Freude gepostet. Das Gericht hat offenbar auch argumentiert, der Staat habe kein Recht auf Gegenschlag. Er sei ausschließlich Adressat, aber nicht Teilnehmer des öffentlichen Meinungsbildungsprozesses. Man könnte ja nun annehmen, dass, weil Reichelt jetzt da den Provo macht mit so einem angeblichen Slogan, könnte es irgendwie Recht auf Gegenschlag geben. Aber das funktioniert natürlich alles nicht, wenn du kein Grundrechtsträger bist. Und das ist die BVG halt nicht. Liegt mir jedenfalls das Verwaltungsgericht Berlin zugrunde. Wir werden sehen, was das Oberverwaltungsgericht zu der Angelegenheit sagt. Bis dahin läuft die Kampagne jetzt allerdings ganz normal weiter. Und bei News feiert man das Ganze natürlich in aller Ausgiebigkeit.
Achtung, über Moderationsüberleitung aus der Hölle. Ich möchte jetzt auch kurzfristig mal nicht mehr Teilnehmerin des öffentlichen Meinungsbildungsprozesses sein. Und zwar für eine klitzekleine Sommerpause. Wir sind voraussichtlich wieder da am 6.8. Wie immer, wenn was super Spannendes passiert und wir das dazwischen gequetscht kriegen, schließlich müssen wir ja auf Sonnendeck wie am See rumliegen und auf der Terrasse chillen, dann würden wir uns vielleicht mit einem Zwischenupdate melden. Ansonsten geht es regulär weiter am 6. August. Damit ihr nichts verpasst.
Ich finde es immer schön, dass du davon ausgehst, dass, wenn dieser Podcast pausiert, bei mir auch komplett alles jetzt einfach anhält. Alle Kunden sagen, oh, Herr Wiedewild, Ihr Podcast macht Pause, dann wir rufen auch nicht mehr an.
Ich habe auch keinen Urlaub, aber nein, es ist ja trotzdem Sommer, ne? Man kann vielleicht mal eine halbe Stunde früher das Büro verlassen und so. Man kann einfach mal chillen, im Biergarten sitzen und so. Okay. So. Und wenn wir das nicht tun, melden wir uns mit einem Zwischenupdate, weil ich hier jetzt mal meinen Text zu Ende sprechen kann. Damit ihr das nicht verpasst, abonniert unbedingt den Podcast, eine Glocke klicken und so. Das war's, oder?
Das war's für diese Folge. Wir sagen Danke an Janina Schäffer und Jonas Scherne aus der Redaktion. Vielen Dank an unseren stets geduldigen Producer Matthias Pletz.
Danke an euch fürs Zuhören. Abonniert den Podcast, sagt es weiter, wenn es euch gefällt und schreibt uns, wenn nicht, an gerechtigkeit-loseblatt@nwb.de. Nicht bis nächste Woche, sondern bis nach der Sommerpause. Und jetzt kommt das, worauf ihr alle schon gewartet habt.
Bleibt uns gewogen.